Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Ein herzliches Dankeschön an dich, Klaus, für diesen musikalischen Willkommensgruß. So ist es schön, einen Gottesdienst zu beginnen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im festen Vertrauen darauf, dass der dreieinige Gott in diesem Gottesdienst hier gegenwärtig ist. Dass er durch Jesus Christus uns begegnet, dass der Heilige Geist uns berührt und verändert. Dieser Gottesdienst hat auch ein besonderes Thema. Wenn ihr hier an die Wand schaut und das Bild seht, dieser Gottesdienst hat etwas mit dem FEG-Kongress zu tun, der vom 1. bis 3. Oktober in Oberhausen stattfinden wird. Unser Gottesdienst ist dafür ein sogenannter Kick-Off-Gottesdienst, also man könnte sagen, ein Startgottesdienst, dass wir diesen Kongress in den Blick bekommen und uns darauf einstellen. Der Kongress steht unter dem Motto einfach lebendig, gemeinsam Gemeinde sein. Ich bete jetzt mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt Gottesdienst miteinander feiern können. Danke, dass in diesem Gottesdienst du gegenwärtig bist. Und danke, dass du uns in diesem Gottesdienst zuallererst dienst. Und wir brauchen das, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst, dass du uns veränderst. Danke, dass du zugesagt hast, dass du das durch deinen Heiligen Geist auch heute Morgen tun willst. Wir bitten auch für Geschwister, die nicht hier sein können, für Menschen, die gerne teilnehmen würden an unserem Gottesdienst, aber weil sie krank sind oder weit weg sind, nicht hier sind. Bitte sei du ihnen nahe, begegne du ihnen und stärke du sie. Amen. Der FEG-Kongress hat auch ein besonderes eigenes Lied und dieses Lied wird jetzt Klaus Lüdemann mit uns einüben.
Ich hoffe, ihr seid schon wach. Ja, mal sehen. Wenn nicht, mache ich euch jetzt wach. Ihr kennt das doch. Also, ja, es ist ein bisschen rhythmisch. Ja, müsst ihr mal so schon ein bisschen drauf einlassen. Es geht so. Unser großer Gott, du bist der Wind, der ewig weht. Bis dahin erstmal, das reicht ja an. Unser großer Gott, du bist der Wind, der ewig weht. Gleich noch mal. Unser großer Gott, du bist der Wind, der ewig weht. Jetzt kommt das Gleiche nochmal, nur ein anderer Text. Alles das, was atmet, wird durch deinen Geist belebt. Der gleiche Rhythmus, nur andere Töne, das geht dann so. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt. Ich mach's nochmal vor. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt. Mach's mal mit. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt. Nochmal. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt. Und weil es so früh morgens ist, lieber nochmal von vorne. Unser großer Gott, du bist der Wind, der ewig weht. Alles das, was atmet, wird durch deinen Geist belebt. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt. Jetzt geht's weiter. Der uns seine große Hoffnung in das Leben schrieb. Also wieder anfangen und jetzt geht's weiter. Wir hören dich laut genug. Dein Wort leuchtet uns den Weg. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Wir hören dich laut genug. Dein Wort leuchtet uns den Weg, du bist uns nah genug. Er ist ein Geist, der in uns lebt. Bis dahin nochmal. Wir hören dich laut genug. Dein Wort leuchtet uns den Weg, du bist uns nah genug. Es ist ein Geist, der in uns lebt, du bist zu uns gekommen. bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Da wird es auf einmal ziemlich rhythmisch, da muss man so ein bisschen überleben, ein bisschen auch etwas verschlucken. Gegangen, würde man ja nie sagen, aber singen lässt sich das. Ja? Du bist zu uns gekommen, bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Machen wir es da nochmal, dieses Du bist zu uns gekommen. Du bist zu uns gekommen, bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Unser großer Gott. Seid ihr fit einmal für das ganze Lied, ja? Unser großer Gott, du bist der Wind, der ewig weht. Alles das, was atmet, wird durch deinen Geist belebt. Unser großer Gott, du guter Vater, der uns liebt, der uns seine große Hoffnung gibt im Leben schrieb. Wir spüren dich laut genug, dein Wort leuchtet uns den Weg, du bist uns nah genug. Es ist dein Geist, der in uns lebt, du bist zu uns gekommen, bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Unser großer Gott. Wir probieren gleich mal die zweite Strophe. Ihr seid, wisst ihr was, jetzt steht er mal auf. Denn ihr wart am Anfang, habe ich gedacht, boah, ihr kennt das Lied. Ihr singt gleich mit, aber ihr werdet nicht lauter. Das heißt, ihr müsst jetzt mal so körperliche Unterstützung haben und jetzt mal abrocken ab der zweiten Strophe, ja? Unser großer Gott, du bist die Liebe in ja, das glaub ich euch. Der eurem Wesen geht, ist der, der bei uns wohnt. Unser großer Gott, wir spüren den Hauch der Ewigkeit. Alles, was du bist und gibst, besteht im Test der Zeit. Wir hören dich laut genug. Dein Wort leuchtet uns den Weg, du bist uns nah genug. Es ist der Geist, der in uns lebt, du bist zu uns gekommen. Bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Unser großer Gott. Dritte Strophe. Unser großer Gott lässt uns mit dir lebendig sein. Da ist nichts mehr, was uns trennt, wir sind in dir vereint. Unser großer Gott, wir sind gemeinsam unterwegs. Hast uns deine Zuversicht ganz tief ins Herz gelegt. Wir hören dich laut genug. Dein Wort leuchtet uns den Weg, du bist uns nah genug. Es ist dein Geist, der in uns lebt, du bist zu uns gekommen. Bist den ganzen Weg gegangen, unser großer Gott. Unser großer Gott. Vielen Dank, ihr könnt euch setzen.
Ja, einen ganz herzlichen Gruß von der Freizeit des Kindergottesdienstes auf dem Wartenberg. Viele Kinder sind dort und auch Mitarbeiter und Eltern und sie haben eine gute Zeit dort. Wir werden jetzt zu dem Bundeskongress ein Video sehen, was uns darauf einstimmt.
Wir haben uns im März zusammengesetzt als Gemeinde, haben überlegt, was das Thema Flüchtlinge mit uns als Gemeinde zu tun hat, was wir vielleicht tun können. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, das, was realistisch ist, ist, dass wir einen Sprachkurs anbieten und damit Flüchtlingen helfen, sich eben einfach auch integrieren zu können. Wir sagen deutlich, dass wir Christen sind und dass wir auch aus einer christlichen Motivation heraus diesen Sprachkurs machen. Und wir gucken, ob wir da helfen können, ob wir sie da irgendwie begleiten können. Das passiert schon und das ist schon sehr schön.
Was wäre hier am Ort dasjenige, was wir brauchen würden, was für die Stadt eine Bereicherung wäre und bei dem wir gleichzeitig ein Zeugnis für Jesus Christus sein können? Mit dem Einzug hier 2011 in dieses neue Haus haben wir auch eine neue Arbeit gestaltet. Also eine Kaffeearbeit, eine offene Kaffeearbeit, das nennt sich Kaffeekross. Wir sind als Gemeinde hier in Dillenburg präsent. Und das bedeutet, wir sind dann auch gefragt, auch wenn es um Angelegenheit der Stadt geht.
Kirche im Kino klingt jetzt vielleicht erstmal innovativ, ist aber für uns natürlich schon was, wo wir uns dran gewöhnt haben. Und gerade Studenten, junge Leute zwischen 20 und 25 oder so, haben die Idee entwickelt, Kirche im Kino ist nett, aber wir stellen uns auch noch andere Räume vor. Und deswegen haben wir seit einem Jahr die sogenannte Abendkirche. Da sind wir in einem Jazzkeller, also wieder ein öffentlicher Raum. Wieder ein Raum, der eigentlich nicht Kirche ist. Man kann auch so Glauben leben. Man kann eine Kirche finden, in der Fragen erlaubt sind und es keine billigen Antworten gibt. Lieber keine Antwort als eine billige.
Man muss, denke ich, manches einfach auch mal anfangen und anpacken und überlegen, passt das oder passt das nicht.
Wir haben erlebt, Christus öffnet die Tür und dann gilt es da zu sein. Diese Gemeinde hat an dem Punkt dann auch Mut bewiesen, Glaubensmut bewiesen, einen Schritt zu gehen, eigentlich einen Quantensprung zu machen.
Älter werden und innovativ bleiben, das, ja, das kostet auch ein bisschen Power. Das muss man wollen.
Dass dieser Weg dazu kommen konnte, das hat für diese Gemeinde hier mehr als ein Jahrzehnt gedauert. Da war auch vielen Ringen mit Gott, auch Beten, auch Abwägen daran. Habt den langen Atem.
Ich glaube, Kirche muss am Puls der Zeit bleiben. So wie Christus sozusagen inkarnierte Fleisch wurde, mitten in einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Gesellschaft, für bestimmte Menschen, muss das Kirche immer wieder neu tun. Und das braucht Innovation, das ist anstrengend. So, das ist eine Herausforderung.
Dass auch Dinge mal nicht funktionieren, das ist gar nicht schlimm. Aber wir lernen dadurch, wir machen Erfahrungen und wir finden vielleicht dadurch dann genau das, was für uns passt, für die eigene Gemeinde passt, das in die eigene Stadt oder das eigene Dorf passt und was Gott dann auch gebrauchen kann.
Jetzt wurde ja noch gar nichts zum Kongress gesagt. Oder doch? Also bei dem Kongress in Oberhausen wird es darum gehen, wie wir Gemeinde erleben, wie lebendige Gemeinde sein kann und wie wir sie gestalten. Und da haben wir in der Tat einiges zu gesehen. Der FEG-Kongress beginnt am Samstagnachmittag, dem 1. Oktober um 15.30 Uhr und Schluss ist dann am Montag, dem 3. Oktober um 13 Uhr. Der Ort für diesen Kongress ist die Arena in Oberhausen. Die bietet 12.000 Sitzplätze und das sind schon gute Voraussetzungen für diesen FEG-Kongress. Im Innen- und Außenbereich ist genügend Platz für Seminare, für den Markt der Möglichkeiten, für viele Begegnungen und mehr. Es wird 5 Zentralveranstaltungen geben und bei diesen Zentralveranstaltungen steht jeweils ein Aspekt des Themas im Mittelpunkt. Der erste Aspekt ist Sehnen, zweiter Erfahren, dritter Orientieren, vierter Erneuern und der letzte Aspekt das Feiern. Die Vorträge bzw. Predigten werden von Ansgar Hörsting, dem Präses des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, gehalten, von Hans-Joachim Eckstein, Professor von Neues Testament in Tübingen, sowie von den Pastoren Thomas Schech, Merle Schwarz und Henrik Otto. Für Musik, für Lobpreis ist Daniel Harter zuständig mit seiner Band Loben, ein angesagter deutscher Lobpreiskünstler. Wenige Meter neben der großen Kongresshalle gibt es im Kongresszentrum Platz für Angebote für Kinder parallel zum Angebot für die Erwachsenen. Also die Eltern können ihre Kinder abgeben, so wie wir das hier auch in unseren Gottesdiensten erleben, und ohne Probleme dann bei den Veranstaltungen dabei sein. Und vor der Arena ist ein Zelt aufgebaut, was 500 Leuten Platz bietet. Und dort findet ein Programm für Jugendliche und Teenager statt. Für alle, die das suchen und brauchen und wünschen, gibt es ein Seelsorgeangebot im Café Seelsorge. Und weitere Angebote, ich nenne das nur mal stichwortartig, Morgenlob ab 9 Uhr, abends ab 21 Uhr, Gemeinde on Stage, Künstler und Bands aus dem Umfeld freier evangelischer Gemeinden gestalten ein Abendprogramm. Es wird auch einen Lobpreis und einen Gebetsgottesdienst geben, sowie ein Konzert mit Dieter Falk and Sons. Also der hat zwei Söhne, die musizieren da gemeinsam mit ihm. Weiterhin ein Jugendgottesdienst, internationalen Worship, ein Sponsorenlauf, eine Familienshow, Kurzseminare zu verschiedenen Themen in sogenannten Themen-Lounges und eine Diskussionsrunde und natürlich den Markt der Möglichkeiten. Und kleiner Hinweis am Rande, in Oberhausen und um Oberhausen gibt es tolle Freizeitmöglichkeiten. Sea Life, Aquapark, Legoland, Abenteuerpark, ein Kletterwald und den Gasometer. So ein FEG-Kongress, das wissen die, die schon mal da waren, ist auch eine klasse Möglichkeit, alte Bekannte und Freunde wiederzutreffen, neue Freunde, Freundschaften zu machen und Gemeinschaft zu erleben. Die Preise ohne Unterkunft liegen für Erwachsene zwischen 45 und 50 Euro für das komplette Programm, für Kinder zwischen 15 und 35 Euro. Es gibt auch Tageskarten, die entsprechend billiger sind. Anmelden könnt ihr euch mit dieser Broschüre, die draußen ausliegt, die bei den Gemeindemitgliedern in den Fächern liegt, oder auch online auf der Homepage kongress.feg.de. Ganz wichtig, am 2. Oktober wird bei uns hier in diesen Räumen kein Gottesdienst stattfinden. Wir wollen unser Gottesdienst gemeinsam mit den vielen anderen auf dem FEG-Kongress in Oberhausen feiern. Ja, und Monika Krell hat uns eine Mail schon geschrieben. Ohne ehrenamtliches Engagement ist so ein großer Kongress nicht möglich. Es werden Helfer gebraucht beim Aufbau, als Ordner, bei der Essensausgabe. Die genaueren Informationen folgen noch, aber wer Interesse hat und da sich einbringen möchte, kann sich jetzt schon mal in eine Liste am Infopoint vorne im Foyer eintragen. Auch suchen wir noch Privatquartiere für Leute, die von weiter her anreisen, Übernachtungsmöglichkeiten brauchen. Und wer hier aus unserer Gemeinde da ein Bett, ein Zimmer zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte auch. Also, Kongress ist noch eine ganze Weile hin. Was wir jetzt tun können, ist, dass wir beten für den Kongress. Wer möchte, kann auch etwas Geld dafür spenden an den Bund mit diesem Zweck und mitarbeiten in der Art, wie ich es gesagt habe. Eine letzte Sache noch, es werden Videoclips gesucht, eine Minute Länge, so mit dem Handy gemacht, zum Thema lebendige Gemeinde. Wie erlebst du, wie lebst du lebendige Gemeinde? Wenn ihr da mitmachen wollt, schnappt euch euer Handy, lest euch die Anleitung auf der Homepage durch und schickt einfach das Video ein und vielleicht wird es dann ja auch gezeigt. Jo. Wir singen jetzt miteinander das Lied "Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt", und dabei sammeln wir die Kollekte ein, die diesmal für unser Missionsehepaar Pascha bestimmt ist. Thank you. einfach lebendig, gemeinsam Gemeinde sein. Also lebendige Gemeinde sein, darum geht es beim FEG-Bundeskongress Anfang Oktober. Und ich finde das gut, dass sich der Bund Freie Evangelischer Gemeinden dieses Thema für den Kongress ausgesucht hat. Es geht um Qualität und das ist schon mal etwas, nachdem wir viele Jahre lang das Thema 100 in 10 hatten, 100 neue Gemeinden in 10 Jahren, also da ging es eher um Quantität. Aber was ist das, lebendige Gemeinde? Wie ist eine Gemeinde, die lebendig ist? Ist das eine Gemeinde, in der immer was los ist, ständig neue, vielfältige, interessante Angebote, sodass man sagen kann, hier läuft ständig was, so viel, das ist eine lebendige Gemeinde? Oder ist lebendige Gemeinde eine Gemeinde, in der viel los ist mit der Jugend? Die jungen Leute sind so quirlig und lebendig, hört man dann manchmal. Und später, so mit 40, 50, lässt man die Sachen etwas ruhiger angehen. Oder meint lebendige Gemeinde eine Gemeinde, in der der Glaube an Jesus intensiv gelebt wird? Lebendig als geistliche Qualität. Da erzählen Leute von ihrem Glauben, tolle Zeugnisse, es gibt intensive Anbetungszeiten und wir haben inspirierende Gottesdienste mit tollen Predigten. Was ist lebendige Gemeinde? Und dann stellt sich die Frage, wie kriegen wir solch eine lebendige Gemeinde? Wie können wir denn einfach lebendig sein? Durch entsprechende Programme? Dadurch, dass die Jugend mehr zum Zug kommt? Oder durch mehr geistliche Hingabe an Jesus? Der Predigtext für heute steht ja schon länger fest, lange bevor das dazu kam, dass dieser Gottesdienst auch ein Kick-Off-Gottesdienst für den FEG-Kongress wird. Aber ich habe gestaunt, wie gut der Predigtext zu diesem Thema passt. Einen besseren Text hätte ich mir nicht aussuchen können. Ich denke, Gott wird durch diesen Bibeltext einiges zu uns sagen zum Thema einfach lebendig. Und wir werden merken, dass das ein Thema ist, was weit über unseren Gemeindehorizont hinausgeht. Ich lese uns den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 12 bis 21, in der Übersetzung Gute Nachricht. Deshalb gilt, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Die Sünde war schon in der Welt, bevor das Gesetz durch Mose verkündet wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird Sünde nicht als Übertretung angerechnet. Trotzdem herrschte der Tod schon in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen einen ausdrücklichen Befehl Gottes verstoßen hatten. Mit seinem Ungehorsam ist Adam das genaue Gegenbild zu dem anderen, der kommen sollte. Doch die rettende Gnade ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde. Die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigen den Tod gebracht. Das wird mehr als aufgewogen durch die Gnade Gottes. Und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen Jesus Christus zuteil wird. Dieses Gnadengeschenk und das Gericht über die Schuld des einen sind überhaupt nicht vergleichbar. Das Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzigen zu tun und führt zur Verurteilung. Die Gnade hat es mit einer Unzahl von Verfehlungen zu tun und führt zur Gerechtsprechung. Durch die Verfehlung des einen kam dieses einen wegen der Tod zur Herrschaft über alle Menschen. Umso mehr werden durch den einen, Jesus Christus, alle im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das Geschenk der Gerechtsprechung empfangen. Also, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine gehorsam war. Das Gesetz ist nachträglich hinzugekommen, damit die Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretung entfalten sollte. Wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Tot oder lebendig? Dieser Predigttext lebt von Kontrasten. Dieser Kontrast zwischen Leben und Tod und dem zugeordnet der Kontrast zwischen Sünde und Gesetz, was dem Tod zugeordnet ist, und der Gnade, die dem Leben und ewigen Leben entspricht. Und dann noch Adam und Jesus Christus, und Adam wird der Sünde zugeordnet und Jesus der Gnade. Leben und Tod, dieses Begriffspaar könnte nicht gegensätzlicher sein, lebendig oder tot. Das erinnert mich an einen wirklich krassen Autounfall, den ich vor circa 25 Jahren hatte. Damals lebte ich in Eversbach im Studentenwohnheim der Theologischen Hochschule. Ich war mit dem Auto unterwegs, es hatte gerade geregnet. Ich war auf einer Strecke mit 13% Gefälle und bei Tempo 100 blockierte auf einmal mein linkes Vorderrad. Ich merkte auf einmal, wie ich die Bodenhaftung verlor, wie mein Wagen nach links wegdriftete und dort ging es steil bergab. War ein Tannenwald, hohe Tannen standen dort, das Ganze ohne Leitplanken. Und ich wusste, wenn ich da reingerate, dann ist das ganz schlecht. Dann geht es nicht nur steil bergab, sondern dann werde ich mit dieser Geschwindigkeit, dieser hohen Geschwindigkeit auch gegen die Bäume prallen. Ich versuchte wegzulenken, aber es gelang mir nicht mehr, den Ford Fiesta unter meine Kontrolle zu bekommen. Ich kam von der Fahrbahn ab, Gott sei Dank nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite, wo so eine langgezogene Grasnarbe war mit einer leichten Böschung. Mein Auto überschlug sich mehrfach. Alle Scheiben zerbarsten. Die Motorhaube und die Heckklappe rissen ab. Das linke Hinterrad riss ab von der Achse. Das Dach war so ein Stück tiefer eingedrückt, weil ich eine ganze Weile auf dem Kopf hingeschleudert wurde. Ich überlebte das. Ich weiß noch, auf einmal war alles still, das Rasseln und Prasseln, das Scherbengeklirr war vorbei. Ich guckte mich um und ich weiß gar nicht genau, irgendwie bin ich aus dem Auto geklettert, ohne größere Verletzung. Aber es hätte auch anders kommen können. Wäre ich auf der linken Seite von der Straße abgekommen, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier stehen. Ich wäre tot. Ich hätte diesen Unfall wahrscheinlich nicht überlebt. Einfach lebendig meint das einfach noch am Leben, einfach überlebt haben. Hier in unserem Predigttext, der übrigens vieles von dem, was Paulus bisher im Römerbrief gesagt hat, zusammenfasst, wird deutlich, dass Leben und Lebendigsein viel mehr meint, als eine lebensgefährliche Situation irgendwie überlebt zu haben. Und es meint auch mehr als eine Frage, eine spezielle Frage, die uns als christliche Gemeinde irgendwie bewegt. Sozusagen die Sahne auf dem Kuchen. Klar, wir sind Gemeinde, aber jetzt sind wir auch lebendige Gemeinde. Lebendig sozusagen als Qualitätskriterium für eine Gemeinde. Lebendige Gemeinde, das ist die optimale, optimierte Gemeinde. Nein, Gottes Wort zeigt uns und sagt uns, dass Leben und Tod, lebendig oder tot sein, ein globales Thema, ein weltweites Problem ist. Ein Thema, das die ganze Menschheit, jeden Menschen betrifft. Die ganze Welt, alle Menschen, die wir kennen, alle Menschen, die es gibt, auch du und ich, so heißt es hier, sind vom Tod beeinflusst. Wir sind dem Tod verfallen. Der Tod herrscht über uns. Der Tod beeinflusst und erwischt jeden von uns, ausnahmslos jeden. Und warum ist das so? In Vers 12 heißt es, die Sünde dieses einen, gemeint ist Adam, brachte den Tod mit sich. Alle verfielen dem Tod, weil sie auch selbst sündigten. Und Vers 15, die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigen den Tod gebracht. Und Vers 17, durch die Verfehlung des einen kam dieses einen wegen der Tod zur Herrschaft über die Menschen. Was meint Paulus da? Er erinnert an eine Geschichte, die ganz am Anfang in der Bibel steht. Gott, so heißt es dort, schuf die Welt, den Kosmos, das Universum, die Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere, Berge, Seen, Meere und auch die Menschen. Und diese ersten Menschen lebten in einem tiefen Vertrauen, in einer tiefen Harmonie zu sich selbst und miteinander und mit Gott und mit der Natur. Diesen ersten Menschen ging es in jeder Hinsicht gut, emotional, körperlich. Es gab keine Krankheit, keinen Tod. Sie gingen friedlich und rücksichtsvoll miteinander um. Sie hatten eine Aufgabe, die Sinn machte und die sie mit Kreativität und Freude ausfüllten. So hatte Gott die Welt ursprünglich gedacht und angelegt. Und dann kam der Bruch. Diese ersten Menschen, Adam und Eva, aßen von der Frucht vom Baum der Erkenntnis, obwohl Gott ihnen ganz klar gesagt hatte, ihr dürft von allen Früchten essen, aber nicht von diesem einen Baum. Und das Problem bei der Sache ist nun nicht, dass Gott den Menschen die leckerste Frucht verbot, die es im Garten gab. Das Problem ist auch nicht, dass Gott wollte, dass die ersten Menschen dumm bleiben sollten, keine Erkenntnis haben sollten. Das eigentliche Problem war in dieser Geschichte, und es ist es auch heute, dass Menschen sich unabhängig von Gott machen. Dass Menschen sich bewusst gegen das entscheiden, was Gott ihnen gesagt hat. Dass Menschen sagen, ich will Gott nicht vertrauen. Ich kann und will Gott nicht vertrauen. Und dass sie sich dann bewusst gegen das entscheiden, was Gott gesagt hat. Bewusst gegen das Vertrauen zu Gott entscheiden und dann einen Weg gehen und anfangen, losgelöst von Gott. Das Problem ist, dass Menschen in einer Art und Weise selbstbestimmt leben wollen, wo sie Gott ablehnen. Das ist etwas, was wir kennen, glaube ich. Ist es nicht so? Du suchst Dinge, die du brauchst, nach denen du dich sehnst, an einem ganz anderen Ort als bei Gott. Solche Dinge wie Ruhe und Geborgenheit, Wahrheit und Verlässlichkeit, Sinn und Bedeutung, Liebe und Geborgenheit, Hoffnung, Stärke, persönliche Bedeutung, Freude und Erfüllung. Wir suchen uns einen Ersatz für Gott, der diese Dinge uns geben möchte und alleine geben kann in anderen Dingen. Zum Beispiel in einem Partner. Wir sagen, du liebst mich. Das gibt meinem Leben Halt und Sinn. Wir suchen unsere Erfüllung vielleicht in künstlerischer Kreativität. Wir sagen, das ist das Höchste für mich. Das gibt mir Sinn. Das spüre ich wirklich, dass ich lebendig bin. Wir suchen unsere Erfüllung, unseren Sinn vielleicht im Sport, im Hobby, in Kindern und in Familien. Und damit, mit dieser Strategie, sagten Adam und Eva damals und wir heute, Gott, wir brauchen dich nicht. Du magst uns geschaffen haben, ja. Du magst uns lieben, du magst uns versorgen, okay. Aber eigentlich brauchen wir dich nicht. Alles, was wir brauchen, können wir auch woanders finden. Das ist die eigentliche Sünde, die durch Adam in die Welt kam. Dass wir sagen, fühlen und denken, Gott, wir brauchen dich nicht. Und in dieser Geschichte am Anfang in der Bibel zeigt sich sehr deutlich, wie diese Grundform, diese Urform von Sünde Folgen hat. Andere konkrete Sünden nach sich zieht. Adam und Eva fingen an, Gott zu vermeiden. Er wurde ihnen fremd und sie bekamen Angst vor ihm. Ihre Beziehung zu Gott kriegte einen Sprung. Sie zerbrach. Und das ist ja auch kein Wunder. Wie ist das denn, wenn du verheiratet bist und deinem Partner sagst, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht mehr. Was ist das dann? Das ist das Ende einer Beziehung, der Tod jeder Liebesbeziehung. Und in der Folge zerbrechen dann auch die Beziehungen der Menschen untereinander. Vertrauen und Offenheit gehen verloren. Vorwürfe, Anklagen, Schuldzuweisungen, von all dem lesen wir dort. Bis hin zum ersten Mord, wenig später. Das Leben der Menschen so in dieser Geschichte am Anfang der Bibel wird zu einem mühseligen Existenzkampf. Die Natur wird zum feindlichen Lebensraum. Paulus in unserem Predigttext bezieht sich auf diese Geschichte am Anfang in der Bibel, um deutlich zu machen, mit der Sünde, mit diesem Beziehungsbruch zu Gott, kommt die Herrschaft des Todes in unser Leben und in unsere Welt. Und mit Tod ist zunächst mal der natürliche Tod gemeint, unser Körper verfällt, er wird krank und schwächer und versagt irgendwann. Das macht uns Angst und unruhig und das macht uns auch gierig. Wir wollen den Tag genießen, carpe diem, so viel wie möglich mitnehmen. Aber dann geht es auch um den ewigen Tod. In unserem Predigtext ist die Rede von Gottes Gericht am Ende der Welt. Dass Gott über unserem Leben, das wir in der Trennung von ihm führen, ein Nein spricht und sprechen muss, weil wir unser Ziel verfehlt haben. Und wir haben das in den Sonntagen zuvor gehört, das ist ein Nein, was Gott im Gericht spricht, was über alle Menschen gilt. Und dieser doppelte Tod, der körperliche Tod und dieser endgültige Tod, wenn Gott, der Herr des Lebens, Nein zu uns spricht, der bestimmt die Richtung. Dieser doppelte Tod bestimmt die Richtung, in die sich unser Leben entwickelt. In der sich dein und mein Leben entwickelt. In der sich unsere Welt entwickelt. Krieg, Terror, Hass, Gewalt, Ungerechtigkeit, das ist das, was wir auf globaler Ebene wahrnehmen. Und auf der persönlichen Ebene Habgier, Egoismus, Streit über Kleinigkeiten, der kein Ende nimmt. Beziehungen, Freundschaften, Familien gehen kaputt. Krankheiten und Unfälle, Angst, Einsamkeit, Albträume. Die Medien sind voll davon. Klar, das ist nicht alles. Es gibt auch andere Aspekte im Leben, aber das ist das Vorzeichen. Und das ist die Richtung, die unser Leben, die unsere Welt einschlägt. Die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen und jetzt ist die Sünde eine Macht in unserer Welt. Wir alle sind verstrickt in die Sünde, nicht nur als Opfer, sondern immer auch als Täter. Alle, wir alle haben gesündigt und werden sündigen. Und die Macht der Sünde ist, dass wir immer wieder die Dinge tun, die wir nicht tun wollen und dass die guten Dinge, die wir tun wollen, dass wir sie nicht auf die Kette kriegen. Wir haben alle unseren Zugang zu Gott verloren, auch wenn wir von Herzen wollen, dass es eigentlich anders ist. Wir haben uns von der Quelle des Lebens, von der Quelle von Hoffnung und Liebe und Freude und Gerechtigkeit getrennt. Und jetzt steht über unserem Leben die hässliche Fratze des Todes. In dem Bild nochmal von meinem Unfall. Ich habe das in den Tagen und Wochen danach immer wieder in Gedanken gesehen, wie in der Zeitlupe dieses Bild, wie ich die Kontrolle über meinen Wagen verliere und wie er so nach links abdriftet. Und am Ende dieses Wegs, den mein Fahrzeug da eingeschlagen hatte, stand der sichere Tod. Aber es kam anders. Ich habe einen Richtungswechsel geschafft und das habe ich nicht mir zu verdanken, das war nicht meine Reaktionsschnelligkeit. Das war Gottes Eingreifen, Gottes Gnade. Das sah ich und sehe ich im Rückblick sehr deutlich. Und so ist das auch bei diesem Thema Tod und lebendig für uns. Wenn wir lebendig sein wollen, wenn wir aus dieser Herrschaftsfeld des Todes rauskommen wollen, dann brauchen wir Hilfe, damit wir die Richtung wechseln können. Damit unser Leben nicht völlig den Berg runtergeht, kaputt geht, damit nicht der Tod uns packt und verschlingt. Es gibt eine Lebenschance, eine Überlebenschance mit Jesus. Vers 12, ich lese uns das nochmal, heißt es, deshalb gilt, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Also so wie durch Adam Sünde in die Welt kam, so kam und kommt mit Jesus die Überwindung der Sünde. Und die gute Nachricht der Bibel, die wir in der Bibel finden, die gute Nachricht im Glauben, christlichen Glauben, ist, dass es Gott, dem Schöpfer dieser Welt, nicht egal war und nicht egal ist, wenn unsere Welt auf den Abgrund zusteuert. Und Gott ist es nicht egal, wenn dein Leben von Tod gekennzeichnet ist, wenn Angst, Druck, Streit, Bitterkeit und Wut oder Frust, Langeweile und Einsamkeit oder Depression dich prägen. Gott sehnt sich danach, dein Herz zurückzugewinnen. Gott sehnt sich danach, dein Vertrauen wieder zu gewinnen. Gott möchte die verloren gegangene, die kaputt gegangene Beziehung zwischen ihm und dir heilen. Und wie tut er das? Indem er sich auf den Weg macht zu dir. Er bleibt nicht in der schönen himmlischen ewigen Welt. Er wird ein Mensch. In der Person von Jesus kommt er zu uns, zu dir. Er kommt in unsere Welt, um einzugreifen. Jesus überwindet die Macht der Sünde. Jesus bricht diesen verhängnisvollen Einfluss des Todes. Jesus setzt ein neues Vorzeichen über diese Welt und auch über dein Leben. Er holt uns raus aus dem Einflussbereich des Todes und der Sünde. Und wie macht er das? In Vers 15 lesen wir, durch die Gnade Gottes und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen, Jesus Christus, zuteil wird. Und in Vers 17 werden durch Jesus Christus alle, die im ewigen Leben zur Herrschaft, alle im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das Geschenk der Gerechtsprechung empfangen. Da haben wir schon viel an den vorangegangenen Sonntagen gehört. Das Geschenk, die Liebestat von Jesus, das ist sein Leben, das er in dieser Welt geführt hat, und sein Tod am Kreuz. Und das war nicht irgendein Tod, sondern er ist diesen Weg gegangen und diesen Tod gestorben für dich, für mich, für alle Menschen. Und warum? Was hat dieser Tod am Kreuz mit dir und mir zu tun? Die Antwort ist die, durch unsere Sünde, durch unsere gescheiterte, kaputte Beziehung zu Gott ist der Tod das Böse in der Welt und wir Menschen tragen Verantwortung dafür. Wir können nicht sagen, ja, wir sind gut, die anderen sind die Bösen. Wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt besser. Nein, wir alle sind schuldig vor Gott und Gott kann und muss und wird uns gerechterweise zur Verantwortung ziehen für all das, was an Schaden in seiner Schöpfung und an seinen Geschöpfen angerichtet wurde. Und wir müssen die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz ist, wir müssen sterben. Den Weg des Egoismus, der Einsamkeit und der Bitterkeit bis zum Ende gehen und krepieren. Nochmal in dem Bild, das ist dieser Weg, den das Auto in den Abgrund nimmt. Und jetzt kommt Gott und er sagt, halt, ich will den Schaden selber tragen. Ich will die Konsequenz alles Bösen, alles Negativen in dieser Welt auf mich nehmen. Ich will den Schaden selber in Ordnung bringen. Ich will den Preis bezahlen. Und er tut es, indem Gott in der Person von Jesus am Kreuz stirbt. Und dort zieht er alles Böse auf sich. Gott selbst erleidet in Jesus alles Böse, was auch du und ich zu verantworten haben, bis zum bitteren Ende. Und damit bezahlt er den Preis, dass wir frei sind, neu anzufangen. Dass wir rauskommen aus diesem verhängnisvollen Einfluss der Macht des Todes und der Sünde. Das ist Gnade. Das ist eine völlig unerwartete, unverdiente Hilfe. Das ist so, In der Bibel ist ein Gleichnis gebraucht, wie wenn du als Geschäftsführer in einem Unternehmen angestellt bist und hast eine unglaublich große Summe veruntreut. Und dann wirst du herbeizitiert und es geht darum, dass das aufgedeckt wird. Und dann auf einmal ganz unerwartet entscheidet sich dein Chef und er sagt, ich erlasse dir diesen Betrag. Du bist frei, weiter mitzuarbeiten in meiner Firma. Fang noch einmal an. Das ist völlig überraschend. Gnade ist etwas, womit wir gar nicht rechnen. Eine Hilfe. Gnade ist Vergebung. Das Gnade ist der Weg zurück zu Gott. Gnade ist die Chance, Gott neu zu erleben, Gottes Liebe zu erfahren, zu erleben, es ist okay zwischen Gott und mir. Gott ist nicht ständig ein wandelnder Vorwurf, ein wandelnder Zeigefinger, der aus dem Himmel herab immer sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, du solltest, du müsstest und hier genügst du nicht und da genügst du nicht. Gnade ist Gottes freundliches Gesicht, das dich voller Liebe anschaut. Und nicht, weil er sagt, mir ist es egal, was du getan hast, sondern weil Gott den Preis dafür gezahlt hat, für all das, was du und ich, was wir an Schuld auf uns geladen haben, was wir verbockt haben, was wir an Schaden angerichtet haben. In unserem Bibeltext wird deutlich gesagt, Gnade ist eine Macht. Gnade ist stärker als der Tod. Gnade Gottes ist stärker als alles Negative in deinem Leben. Gnade ist stärker als alle Sünde. Jesus ist stärker als Adam. Ich habe das so empfunden, es war Gott, der mein Auto weg vom Abgrund bewegt hat, der mich am Leben gehalten hat. Und so will auch Gott bei diesem Thema Tod und Sünde uns einen Richtungswechsel ermöglichen. Er zieht uns weg vom Abgrund. Wir können lebendig sein. Gnade heißt, dass wir Raum zum Leben haben, dass wir lebendig sein können, dass das Leben herrscht. Wie das praktisch aussieht, das wird im Römerbrief in den nächsten Kapiteln entfaltet. Da geht es um Freiheit, um das Leben im Heiligen Geist, um die Kraft zur Veränderung. Und wir werden jetzt gleich auch noch im Rahmen der Anbetung einen persönlichen Erfahrungsbericht hören, wie jemand das erfahren hat. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken bringen. Und zwar geht es um das Gesetz. Immer wieder spricht Paulus in diesem Predigtext von dem Gesetz. Was meint er damit? Es geht um Gottes Gebote, um Gottes Weisung, die wir in der Bibel finden, Gottes Maßstäbe, Gottes Werte. Und für den Juden war ganz klar, durch das Gesetz kommt das Leben. Wenn der Mensch das Gebot Gottes einhält, dann wird er leben. Dann wird er das Böse überwinden. Dann verliert der Tod seine Macht über ihn. Das ist übrigens auch der Weg vieler Religionen. Dass gesagt wird, hier ist die Anweisung, handle danach und dann wirst du leben. Und Paulus widerspricht dieser Auffassung. Er sagt, nee, das Gesetz ist nachträglich dazugekommen, damit die Sünde deutlich wird und sich erst so richtig entfaltet. Das war für die Ohren seiner jüdischen Zuhörer damals krass. Das war Blasphemie, Gotteslästerung. Kein Wunder, dass der Paulus mehrfach gesteinigt wurde. Warum sagt Paulus das? Weil wir nicht fähig sind, das Steuer herumzureißen. Wir können nicht aus eigener Kraft und Entscheidung lebendig sein. Der Ausweg aus dem Einflussbereich des Todes ist nur Jesus. Sein Geschenk ist es, dass er für uns am Kreuz starb. Und die Frage ist, willst du dieses Geschenk, diese Liebestat von Jesus annehmen? Willst du dich darauf berufen? Ein Geschenk müssen wir annehmen. Ein Geschenk zwingt man nicht auf. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, wende dich an Jesus. Sprich mit ihm, du kannst beten, du kannst ihn jetzt auch, wenn du willst, ansprechen. Heute, wenn du willst, ansprechen. Und sag ihm, ja, Jesus, ich habe das verstanden. Ich brauche dein Geschenk. Ich brauche deine Liebestat, dass du für mich den Weg ans Kreuz gegangen bist, damit ich frei werde, rauskomme aus dem Einflussbereich des Todes. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du hast einen hohen Preis bezahlt, weil wir dir so wichtig sind. Jeder einzelne von uns, wir sind unendlich kostbar für dich. Und du bist ans Kreuz gegangen und mit dir war der Vater auch dort, weil du uns neu zu dir ziehen willst, weil du unser Herz für dich gewinnen willst, weil du unser Leben befreien, freisetzen, retten willst. Und du siehst, wie wir verstrickt sind in das Negative, in das Böse, in die Sünde und wie unser Leben keine gute Richtung nimmt ohne dich. Und Jesus, danke, dass dir das nicht egal ist, dass du uns da rausholen willst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns bereit machst, vielleicht heute zum ersten Mal, manche und andere vielleicht zum neuen, erneuten Mal, dass wir dieses Geschenk der Gnade verstehen und annehmen und sagen, Jesus, danke, das ist es, was ich brauche. Jesus, öffne uns die Augen für dich und für dieses Geschenk, damit wir lebendig sind und damit diese Lebendigkeit wirklich auch Kreise zieht in unserem Leben und unsere Gemeinde von dieser Lebendigkeit her Ausstrahlung gewinnt. Das schenk uns bitte. Jesus, ich bete dich an, dass du dieses Geschenk uns machst, deiner Gnade, die stärker ist als alles Dunkle, als alles Böse in dieser Welt. Amen. Wir werden jetzt miteinander Jesus anbeten.
Ich denke, wir stehen, soweit es uns möglich ist, dazu auf. Thank you.
der Tiefe meines Herzens schallt dein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild und die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater für immer, liebe ich dich. Vater, dein Name mein Leben, du lässt mich atmen, füllst meine Träume, wächst mich am Morgen, siehst meine Arbeit und schenkst mir Ruhe, lenkst die Gedanken, hörst meine Worte, fülle alles aus. Alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus. Gott meiner Hoffnung, Herr meiner Träume, hilf mich zu sehen und auf dich zu warten und meiner Freude.
Du fühlst alles aus. Ja, vor 3 Wochen stand ich schon mal hier vorne und habe ein Zeugnis gegeben. Das war meine Taufe. Heute ist das Thema Tod, Sünde und Leben. Ich möchte noch mal kurz erzählen, was ich vor 3 Wochen schon mal ähnlich erzählt habe. Es war der 31. Oktober 1993. Ich hatte Magersucht und ich war total unglücklich in dem Umfeld, in dem ich lebte. Ich war zwar Christ, aber ein falsches Gottesbild hat mich von Gott ferngehalten. Also wollte ich meinem Leben ein Ende setzen. Herr, kannst du mich wiederfinden? Habe ich verzweifelt gebetet. Kurze Zeit später kam mir ein Hirte mit seinen Schafen entgegen. Für mich war das, als wenn Jesus mir selber entgegenkam. Und dann hat Gott meine Freundin denselben Weg geführt, den ich gegangen bin. Und sie hat mich gefunden. Gott hat mein Leben bewahrt. Er wollte nicht, dass ich sterbe. Aber er wollte auch nicht, dass ich das Leben weiterhin erleide. Ich kam in eine Gemeinde, wo ich in den Predigten viel über die Gnade Gottes gehört habe. Mit der Zeit hat Gott mir gezeigt, dass ich nicht wertvoll bin, wenn ich ganz dünn bin oder wenn ich Leistung bringe oder wenn ich coole Sprüche bringe, die mir sowieso nie einfielen. Oder wenn ich es allen recht machen will und mich damit zu ihrem Sklaven mache. Hart und unbarmherzig bin ich mit mir selber umgegangen. Ich musste lernen, mich selber so anzunehmen, wie ich bin. Und zum ersten Mal begriff ich, dass Gott mich auch so annimmt, wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin. Und das macht mich so lebendig. Diese tiefe Erkenntnis, was Gott für mich am Kreuz getan hat, das habe ich erst vor ein paar Jahren wirklich begriffen. Diese unfassbare Liebe, dass Gott mich kennt und trotzdem liebt. Mein Suizidversuch ist jetzt schon 22 Jahre her und ich staune, wie Gott mich seitdem verändert hat. Er hat mir eine wunderbare Familie geschenkt und er hat mir gezeigt, dass ein Leben ganz nah bei ihm nicht nur spannend, sondern auch ein sinnvolles, lebendiges Leben ist.
Ja, wir danken dir, dass du Gott bist, der uns nachgeht. Dass du ein Gott bist, der leben will, nicht irgendwelche Verhaltensnormen, nicht irgendwelche alten Traditionen, die wir leben, sondern du bist ein Gott, der uns begegnen will und der einen Weg mit uns gehen möchte, unseren Weg, nämlich den, den du vorbereitet hast. Und all den Wegstationen, die wir so erleben, lässt du uns nicht alleine, sondern du bist dabei. Manchmal, Herr, benutzt du Umwege, Dinge, die uns sehr schwer fallen, um uns einfach deutlich zu machen, ich will dir Leben geben, aber das Leben, das nur von mir kommt. Ja, ich preise dich dafür, weil du ein Gott bist, der uns liebt. Ein Gott, der für uns alles vorbereitet hat, der alles gemacht hat und selbst Schuld auf sich genommen hat, damit wir leben können und damit sich in unserem Leben einfach dein Leben und das, was du uns eigentlich schenken willst, entfalten kann. Dafür preise ich dich.
Der ewig treue
mit Kraft in dem Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn. Es mit Kraft in dem Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn.
Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Wer sich nach diesem Gottesdienst noch Gebet wünscht, dass andere für ihn beten oder gemeinsames Beten, dann die herzliche Einladung, dort in diese wunderbar gestaltete Ecke zu kommen. Dort warten Menschen, die sich darauf freuen, mit dir zu beten. Draußen gibt es im Anschluss an den Gottesdienst die Gelegenheit, eine Tasse Tee oder Kaffee zu trinken, und die herzliche Einladung an alle, die neu in unserem Gottesdienst heute sind. Es gibt dort solche besonderen bunten Tassen, und wenn du da eine Tasse nimmst, dann hilft uns das zu erkennen, dass du dir eine Begegnung, ein Gespräch wünschst, und Menschen werden gerne auf dich zukommen. Draußen verändert sich die Landschaft ein wenig. Manche Gebäude sind gefallen. Die Abrissarbeiten von Aldi, die gehen in großen Schritten voran. Noch 2 Wochen soll es dauern. Und dann ist alles soweit vorbereitet, dass der Aufbau der Aldi-Filiale beginnen kann. Dann fallen auch um unser Grundstück die Mauern und wir sind entgrenzt. Einfach das zur Information. Die Einschränkungen werden noch eine ganze Weile bestehen bleiben. Aldi plant, zum Jahresende ins Weihnachtsgeschäft einzusteigen und dann mit der Filiale fertig zu sein. Bitte achtet auch auf eure Kinder und auch auf die Kinder anderer, wenn ihr es seht. Wir haben veranlasst, dass alles mit Bauzaun eingezäunt ist, aber trotzdem Kinder können dann vielleicht irgendwo eine Lücke finden. Das darf natürlich nicht sein, dass Kinder auf der Baustelle spielen. Alle wichtigen Termine finden sich im Gottesdienstflyer. Besonders hinweisen möchte ich auf die Veranstaltung unten im Café Q. Jana Wachovius wird uns informieren über ihr Vorhaben, ein Jahr in Paraguay zu verbringen. Heute um 17 Uhr der etwas andere Gottesdienst unter dem Motto dem Malocher, sein Tag. Ab 16 Uhr ist ein offenes Café und herzliche Einladung. Es ist die Gelegenheit, Gäste mitzubringen oder mit mitgebrachten Gästen ins Gespräch zu kommen. Ein Gottesdienst zur Begegnung auch mit neuen Menschen. Viele andere Termine, Atempause für Frauen, Gemeinde im Gespräch in der übernächsten Woche und auch einen Traugottesdienst von Laila und Firas und Anfang Juni dann Körner blüht auf. Alle diese Dinge kommen auf uns zu, wir haben sie im Blick. Und ich möchte jetzt am Ende dieses Gottesdienstes uns Gottes Segen zusprechen. Und soweit möglich, steht bitte dazu auf. Der Herr Jesus Christus segne dich. Er sieht dich freundlich an. Er möchte dir das Geschenk seiner Gnade, seiner Liebe machen. Er möchte das Steuer herumreißen, weg von dem Zerstörerischen, weg von dem Abgrund, hin zum Leben. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als all das, was Angst macht und unruhig macht. Dieser Friede Gottes sei mit dir durch Jesus Christus. Amen. Ich wünsche allen noch einen guten Sonntag.